Ja, es ebbt langsam ab. Wenn jemandem zu warm wird, dann bitte ich einfach mal ein Fenster oder zwei auf Kipp zu stellen, wo man da in der Nähe sitzt, ne? Also da bitte einfach mal selbstständig werden, aufstehen und man kann die auf Kipp stellen. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich schon wieder. Besonders, es geht weiter im Alten Testament. Ich hatte ja letzten Sonntag angefangen, uns wieder ins Alte Testament hineinzuführen und möchte da gerne weitermachen. Wir waren am letzten Sonntag bei Josef gelandet, wenn ihr euch erinnert, und haben einen kleinen Ausflug nach Ägypten gemacht, zumindest gedanklich. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas weiter zurückgehen an die Anfänge. Und es wird vermutlich so sein, dass das eine Predigtserie wird, und zwar in den Ferien jetzt, wenn ich wieder da bin, in 3 Wochen oder 4 Wochen besser gesagt, dass dann eine Predigtserie kommt über Gottes Bundesschlüsse mit uns Menschen. Und heute soll sozusagen schon mal so die Vorschau sein. Der Auftakt zwischendrin wird dann Werner Friedemann den Predigtdienst übernehmen. Und danach würde ich dann gerne damit weitermachen. Und zwar ist das Ziel dabei, dass wir hineinfinden in eine stabile Glaubens- und Erlösungsgewissheit, dass wir verwurzelt werden in der Gnade Gottes, dass wir das große Panorama erkennen, den großen Bogen, den Gott spannt zwischen dem Anfang und bis hin ins Neue Testament zu Christus und bis hin zu uns, bis hin zu dir in dein Leben hinein. Und welch eine Gewissheit und welch eine Freude und welch ein Glück dieser Bund mit Gott für dein Leben bedeutet. Ich persönlich empfinde, dass diese Gnadenbündnisse Gottes, dass das eine riesige Hilfe ist, Krisen durchzustehen, dass das eine riesige Befreiung ist, eine großartige Unterstützung, Verletzungen auszuhalten, eine ganz große, stabile Verankerung im Leben, die es mir hilft, in Unsicherheiten zu bestehen. Weil ich mich gehalten weiß in Gottes Gnade. Und dieses Gehaltenwerden in Gottes Gnade hängt nicht von meinem Verhalten ab, wenn ich nicht Gott komplett ablehne. Wenn ich Gott ablehne und sage, tschüss, ich will mit dir nichts zu tun haben, dann bin ich nicht in dieser Gnade drin. Dann habe ich ein dickes Problem mit meinem Leben. Aber weil ich drin bin in dieser Gnade, weil ich mich auf sie eingelassen habe, weil ich mich ihr öffne, das ist das, was so glücklich machend ist, sich gehalten zu wissen da drin. Es hängt von seinem Wunsch ab. Es hängt von seinem Wollen ab, nicht von meinem Erreichten oder Geschafften. Das finde ich so befreiend und so stark. Und das Phänomenale an dieser Gnade und an diesem Gnadenbund Gottes mit seinen Menschen ist, dass das schon auf den ersten Seiten der Bibel uns entgegenkommt. Dass Gott mit uns ist, ein Bündnis eingeht und schrittweise immer mehr sich konzentriert auf Israel, auf ein bestimmtes Volk. In Israel auf einen bestimmten Stamm in diesem Volk, der Stamm Juda, in Juda auf einen bestimmten König namens David, von David ausgehend über Generationen bis hin zu Christus und dann in unser Leben hinein. Da legt Gott sich fest, da gründet er uns in sich und er schließt ein Bündnis mit uns. Und das ist etwas, was uns helfen kann, aus einer Stimmungsabhängigkeit herauszukommen. Das kann uns helfen, aus einer Willkürlichkeit unseres Lebens herauszukommen. Das kann uns helfen, aus einer Ängstlichkeit unseres Lebens herauszukommen. Dass wir meinen, so wie wir uns fühlen, so wie unsere Stimmung ist, das ist das Reale, das ist die Realität, wie unser Leben ist. Und auch vielleicht, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Das kann uns bei so vielen Bereichen des Lebens helfen. Das kann uns helfen in dem Gefühl, das wir manchmal haben, darf ich sein? Bin ich erwünscht? Bin ich irgendwo akzeptiert? diese Gefühle, die kennen wir ja. Das ist ja menschlich. Es ist ähnlich wie in einem Ehebund. Da steckt ja auch das Wort Bund mit drin. Man schließt einen Ehebund. Man macht die Beziehung, die Liebesbeziehung, die schon da ist, die macht man verbindlich. Man verbindet sich wie mit einem Band. Man verpflichtet sich zueinander. Das ist eine schwache Abbildung von dem, was wir gleich sehen und hören werden in Bezug auf Gott. Aber es ist eine gewisse Parallele. Und da die Ehe, auch wenn viele die Ehe brechen, auch wenn viele nicht in der Ehe bleiben oder so, aber die Ehe ist eigentlich dafür gedacht, zu sagen, ich muss jetzt nicht jeden Tag überlegen, ist der Ehepartner jetzt für mich oder nicht? Und wie ist jetzt das Liebesbarometer? Ist es jetzt so hoch, mittel oder gar nicht oder was? Wie ist es denn jetzt? Eigentlich ist es dafür eingerichtet, diese Idee von Eheschließung ist ein Gehaltensein, ein Getragensein, ein Geborgenheitsrahmen für die Liebe, die zwischen den beiden Partnern dann gedeihen kann und wachsen kann. Und wir sehen das zum Beispiel in einem Buch im Alten Testament, das heißt Hohelied. Das sollte man mal lesen, vielleicht erst ab 16. Wenn ich das sage, kann ich ziemlich sicher sein, dass alle unter 16-Jährigen das lesen. Das ist auch beabsichtigt, das ist in Ordnung. Das ist gut, in der Bibel zu lesen. Dem Buch Hohelied, da wird so etwas beschrieben, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und diese Beziehung, die wird sehr deutlich beschrieben, mit ganz viel Romantik und mit ganz viel Zärtlichkeit. Und sogar Erotik. Kommt in der Bibel noch vor, muss mal lesen. Hohelied. Werde ich ja richtig rot dabei. Das steht wirklich so drin. Und daran erkennt man, eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau gedeiht und blüht und ist lebendig am allerbesten in einer Treuebeziehung, in einer Verbindlichkeitsbeziehung. Und das ist eine schwache Abbildung, ein schwacher Vergleich zwischen dem, was Gott mit uns, mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen macht. Weil bei Gott die Verlässlichkeit, die Treue noch unvergleichlich viel größer ist als jegliche Treue zwischen zwei menschlichen Partnern. Mit der Gnade, mit der Gewissheit, mit dem Geschenk seiner freundlichen, liebevollen Zuwendung zu uns, in Christus, an uns, das ist unvergleichlich. Das hat eine unglaubliche Kraft und eine Leuchtstärke. Und wir können dadurch Klarheit gewinnen. Wir brauchen uns nicht irgendwas einreden, sondern wir können uns beschäftigen mit der sogenannten Bundestheologie. Das ist eine Lehre, eine Erkenntnis, die man gewonnen hat aus der Bibel, schon besonders in der Reformationszeit vor 500 Jahren. Ein baptistischer Theologe, ein baptistischer Pastor, der ganz besonders bekannt für diese reformierte Theologie war, das ist Spurgeon gewesen, ein englischer Pastor, einer der berühmtesten Prediger des 19. Jahrhunderts. Und er hatte diese glücklich machende Wahrheit erkannt, und er konnte wirklich sich da einklinken in diesen Strom der Verheißung und der Gnade Gottes und das mitteilen, Christus allein, Gnade allein, das leuchtet in unser Leben hinein. Ich starte mal ganz vorne in Kapitel 3, also nicht ganz vorne, aber doch relativ weit vorne in der Bibel. Und da finden wir eine Verheißung, eine Zusage. Das Wort Bund kommt da nicht wörtlich vor, aber im Grunde genommen handelt es sich um eine Art Bund mit den ersten beiden Menschen, mit Adam und Eva. Da werden sie aber nicht als Personennamen verwendet, diese beiden Namen Adam und Eva, sondern es wird vor allem als erster Mensch gesehen, die ersten beiden Menschen. Und mit diesen beiden ersten Menschen geht Gott ein Bündnis ein und gibt ihnen nach dem Sündenfall und nach dem darauffolgenden Gericht gibt er ihnen auch eine ganz leuchtende, interessante und für uns wertvolle Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Da ist diese Verheißung enthalten. Da sagt Gott als Folge von dem Sündenfall zur Schlange, also das Böse verkörpert und die beiden verführt hat. Beziehungsweise, ich habe jetzt ganz vergessen, dass ich das ja auch eigentlich an der Wand habe. Dann könnt ihr das nämlich mitlesen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihn an. Der erste Punkt ist, dass wir hier etwas lesen, was uns alle betrifft, nämlich die Auswirkung von dem sogenannten, in Anführungsstrichen, Sündenfall. Dieser Sündenfall, der wird davor beschrieben. Da handelt es sich um ein Verhältnis, was zunächst bestand zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, den ersten beiden Menschen, was geprägt war von völliger Einheit, Harmonie und von Gemeinschaft. Und dieses Verhältnis, das wurde gebrochen, indem die Menschen misstrauisch waren gegenüber Gott, rebellisch waren und seine Grenzen, die er gesetzt hat, ihrer Freiheit, bewusst übertreten haben. Dadurch ist etwas passiert in dieser Welt und seither spricht die christliche Lehre davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und das sind die Auswirkungen davon, die hier beschrieben werden. Und jetzt kannst du sagen, ja, jetzt erzählt der Tobias hier von einer glücklich machenden Botschaft, von einer gewissheitsstiftenden Botschaft, die uns allen helfen soll. Jetzt redet er hier von einer gefallenen Welt und von einem Sündenfall. Was kann denn daran glücklich machen und befreiend sein? Meine Antwort ist, für mich ist das eine meiner absoluten Lieblingsthemen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Denkst du vielleicht, wieso? Das ist doch schrecklich. Ja, die Welt ist gebrochen, die Welt ist irgendwie kaputt, irgendwas stimmt nicht mit der Welt, es gibt Böses in der Welt. Wir lesen hier, man arbeitet im Schweiße seines Angesichtes, das heißt, die Arbeit ist nicht nur erfüllend und glücklich machen, sondern die Arbeit ist auch problematisch und man rackert sich ab und man schwitzt und man stöhnt und man muss irgendwie arbeiten, aber in einem Umfeld, wo es einem schwer fällt, wo es einem nicht immer leicht fällt mit der Arbeit. Oder auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn hier die Rede davon ist, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein, als ein Fluch dieser Folge, dieses Sündenfalls. Das heißt, es gibt Spannungen zwischen den Geschlechtern, es gibt Spannungen zwischen Männern und Frauen. Das alles bedeutet, in einer gefallenen Welt zu leben. Oder auch Mühsal zu haben bei einer Geburt. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Also, ich kann ja dazu nicht viel sagen, aber ich kann nur sagen, wenn eine Frau ein Kind bekommt, hat es mit großen Schmerzen zu tun. Und dann auch die letztendlich ist auch eine Auswirkung dieses Sündenfalls der Tod, dass wir sterben müssen. Die Arbeit ist schweißtreibend. Es gibt Spannungen zwischen den Geschlechtern. Es gibt Mühsal bei der Geburt. Es gibt nicht mehr diese einfache Harmonie zwischen den Menschen und Gott, die vor dem Sündenfall da war. Und das ist erstmal wichtig für mich, festzuhalten, dass es überhaupt so etwas gibt. Es gibt einen Riss, es gibt eine Gebrochenheit, es gibt eine Störung in der Welt. Das ist die Ausgangsbasis, was wir erstmal verstehen müssen. Und das ist für mich, da bin ich auch gleich dabei, warum das so eine glücklich machende Erkenntnis ist, dass wir in einer sehr unperfekten Welt leben. Aber erstmal möchte ich noch deutlich machen, dass das oft gar nicht akzeptiert wird, dass wir in einer gefallenen, gebrochenen, unperfekten Welt leben. In einem verwundeten Gebiet. Oft wird das gar nicht akzeptiert. Viele Leute denken, die Natur, die Welt ist in Wirklichkeit vollkommen. Und wir müssen einfach nur uns besser benehmen. Dann werden wir es schon alles wieder hinkriegen. Die Welt ist in Wirklichkeit heil. Und wir müssen nur einfach uns ganz doll anstrengen, ja, und besser benehmen alle miteinander. Dann werden wir das schon auch merken, dass die Welt heil ist. Und ganz persönlich auch kenne ich Menschen, die so eine Sehnsucht haben nach Glück, nach Erfüllung im Leben. Sie leben so, dass sie immer das Beste wollen. Sie denken, das Leben ist ein Selbstbedienungsladen und ich pick mir immer für mich das Beste raus. Sei es von Menschen, sei es aus einer Beziehung, sei es an einer Arbeitsstelle, sei es wo auch immer. Und ich will für mich das möglichst Optimale. Und sie glauben an die Illusion, dass sie das auch kriegen. Ich will das beste Leben und das intensivste Leben und das schönste Leben. Und ich will glücklich und zufrieden und erfüllt sein, jetzt und hier. Und ich glaube, dass es das auch gibt. Und jetzt komme ich dazu, warum es gut zu wissen ist und befreiend zu wissen ist, dass es nicht so ist. Das ist nämlich eine Entlastung. Das ist eine riesige Entlastung und eine Befreiung, wenn du verstehst und immer besser und immer klarer verstehst, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Einige von uns sind jetzt in Urlaubsplanung. Einige wollen demnächst in Urlaub fahren. Einige auch gleich nach dem Gottesdienst. Und im Urlaub, was wird dann passieren? Dann freuen wir uns auf Erholung. Dann freuen wir uns auf Ruhe. Dann freuen wir uns auf fantastische Landschaften. Dann freuen wir uns auf gute Zeiten miteinander in der Gemeinschaft. Und soll ich dir was sagen? Die Erfahrung von fantastischen Landschaften, die gemeinsamen Zeiten miteinander, voller Schönheit und voller Freude, die Begegnung, die wir haben werden, sogar die Fahrten, die wir erleben werden, die werden alle an irgendwelchen Punkten irgendwo getrübt sein. Irgendwo werden die immer einen Wurm drin haben. Irgendwo wird immer irgendwas sein, was nicht hundertprozentig erfüllend, glücklich machend und toll ist. Aber wenn du das verstehst, wenn du das anerkannt hast, angenommen hast für dich, dann ist das glücklich machend. Das ist ja das Verrückte. Wenn du verstehst, dass es diese Gebrochenheit gibt in der Welt, dass es diese Betrübung jeglicher Szenerien gibt, du stehst am Strand und denkst, was für ein toller Sonnenuntergang und dann kommen aus dem Sand auf einmal lauter Sandflöhe und stechen dich. Ja, oder du denkst, oh, schöne Fahrt, alles toll auf der Straße, wunderbar. Auf einmal stellst du fest, Krawumm, Reifenpanne. Oh, Mist, jetzt habe ich eine Reifenpanne. Oder du sitzt im Liegestuhl und hast einen netten Freund oder nette Freundin dabei oder deinen Ehepartner dabei und ihr unterhaltet euch angeregt und wunderbar und ganz toll. Auf einmal, was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Hä, was ist denn jetzt los? Wir haben doch gerade so tolle Zeit gehabt. Verstehst du? Und wenn du das weißt, dass das ein Teil dieser Welt ist, die Gebrochenheit, die Gefallenheit, dann kann dich das unglaublich entlasten. Dann kann dich das unheimlich befreien. Und das ist geradezu glücklich machen, zu wissen, dass es die Erfüllung hier nicht gibt. Dann brauchst du auch nicht am laufenden Band nach dem bestmöglichen Ergebnis für dein Leben suchen. Du brauchst auch nicht ständig irgendwie denken, das möglichst Optimale rauszuholen aus dem Leben. Weil das möglichst Optimale gibt es eh nicht. Das ist doch befreiend, oder nicht? Da kann man doch sich entspannt zurücklehnen und sagen, jo, so ist es. Ne? So, ich hoffe, ich konnte begründen, warum für mich die Gefallenheit der Welt, was wirklich einmalig ist, im christlichen Glauben und in dieser biblischen Geschichte zu lesen, weil das andere Religionen so nicht haben, warum das eine unglaublich befreiend und entlastende Erkenntnis sein kann, wenn wir sie an uns ranlassen und wenn wir sie mehr und mehr annehmen und verstehen. Im Neuen Testament wird dann davon geredet, dass dieser Fluch aufgehoben ist in Christus. Und dann gehen manche Christen daher und sagen, ja, Frauen werden keine Schmerzen mehr haben beim Gebären der Kinder. Die Arbeit, die wird ganz leicht sein, die du machst. Was? Du hast Probleme auf der Arbeit? Das liegt daran, weil dein Glaube nicht stark genug ist. Wäre ja toll, wenn es so wäre. Aber ist uns das eigentlich wirklich verheißen? Steht das eigentlich in der Bibel? Also hier steht drin, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Hier steht was von Dornen und Disteln. Und Dornen und Disteln nicht nur im Sinne, dass die auf dem Acker wachsen, sondern es gibt auch psychische Dornen und Disteln. Unkraut. Unser Garten, der wird wahrscheinlich nach dem Urlaub total voller Unkraut sein. Aber nicht nur unser Garten, auch zwischenmenschliches Unkraut. Auch anderes Unkraut. Die Welt ist voll davon. Ich will es nicht übertreiben, aber zumindest ist es Realität. Es ist da. Und das hat Christus nicht aufgehoben. Es ist uns nicht verheißen, dass die Arbeit leicht ist. Es ist uns nicht verheißen, dass wir das Glück in dieser gefallenen Welt und die Erfüllung in allen Beziehungen finden werden. Christus wird als neuer Adam bezeichnet. Und er wird gesagt, dass Christus den Fluch des Gesetzes aufgehoben hat, aber des Gesetzes, nicht diesen Fluch. Christus hat uns nicht befreit von den Dingen in der gefallenen Welt. Christus hat uns nicht befreit von den Dornen und Disteln, von der Mühsal, von den Schmerzen. Davon hat er uns nicht befreit. Und wenn irgendein Christ zu dir kommt oder irgendeine Gemeindebewegung oder irgendeine Gruppe von Christen zu dir kommt oder dich einig sagt, komm zu uns und die lehren dich, dass Christus uns befreit hat von diesem Fluch, dass wir schmerzfrei leben können, dass wir keine Mühsal mehr haben, dann glaub ihnen das nicht. Dann verabschiede dich freundlich und sag, war nett mit euch, ich gehe in eine andere Gruppe. Sonst erleben wir eine ganz heftige Frustration. Es ist eine Befreiung, sich zuzugestehen, wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind noch nicht zu Hause angekommen in der Erfüllung. Wir brauchen nicht immer auf der Suche sein nach dem Besten und nach dem Optimalen in unserem Leben, sei es beim Ehepartner, sei es bei einem sexuellen Erlebnis, sei es bei einem Rausch, Sehnsucht nach Erfolg, Sehnsucht nach Glücklichsein, Sehnsucht nach Schmerzfreiheit, Sehnsucht nach Genuss, Sehnsucht nach Harmonie in Beziehungen und Sehnsucht nach einer leichten Arbeit. Die Welt ist angeschlagen und wir sind es auch. Und das ist okay so. Damit verlasse ich diesen ersten Punkt. Nochmal zu merken, die Welt ist angeschlagen. Den Satz finde ich ganz nett. Kann man sich merken. Und wir sind es auch. Und das ist okay so. Das kann uns entspannter machen. Und wir bekommen Entspannung und Gelassenheit, um auch an Dingen arbeiten zu können. Das zweite ist Gottes Zusage und Fürsorge. Das ist jetzt das, was eigentlich mich noch mehr begeistert. Also die Erkenntnis und die Annahme und die Erfahrung, dass wir in einer gefallenen Welt leben, kann uns befreien und gelassen machen. Aber jetzt kommt Gottes Gnade ins Spiel. Und zwar in Vers 15, da ist schon die Rede davon, dass es ein Nachkommen geben wird. Und dieser Nachkomme, und zwar sagt er das zur Schlange und zur Frau. Und der Nachkomme der Frau soll dem Nachkommen der Schlange, dass die Schlange steht für das Böse, den Kopf zertreten, ihn also tödlich treffen. Und der Nachkomme der Schlange wird den anderen Nachkommen in die Ferse stechen, der wird also verwundet werden. Und das, muss man sich vorstellen, steht in 1. Mose 3, Vers 15. Und schon ganz von früher Zeit an hat die Theologie gesagt, da ist ein Hinweis auf Christus. Der Nachkomme, das ist Einzahl, der Frau steht für Christus, für den Messias. Und der wird verwundet werden, das wird also mit Leiden einhergehen, aber er wird das Böse besiegen. Das nennt man das Proto-Evangelium, sozusagen das Vorevangelium. Schon im dritten Kapitel der Bibel ein Hinweis auf den Sieg über das Böse, was durch Leiden erringt wird. Das ist Gottes Verheißung, Gottes Zusage, Gottes Fürsorge. Und es geht noch weiter. Nicht nur der Ankündigung eines Nachkommens, der das Böse besiegt und den Sieg erringt, sondern, das finde ich richtig berührend und bewegend, und ich finde, es zeigt wieder die mütterlichen Züge Gottes. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Da zeigt sich doch Gottes Gnade und Fürsorge. Also, Die Menschen haben gegen Gott rebelliert, haben sich gegen ihn aufgelehnt, haben ihm misstraut und haben seine Grenzen überschritten und ihm ins Angesicht gelacht und gesagt, wir brauchen dich nicht. Wir wollen selber sein wie du, wir können ohne dich auch ein gutes Leben führen. So, daraufhin war die Beziehung zerbrochen und zerstört. Aber Gott sucht die Beziehung wieder. Und Gott sagt, sie waren damals, Adam und Eva, die ersten Menschen waren nackt und haben sich nicht geschämt. Dann wurde ihnen das bewusst, dann haben sie sich geschämt. Und dann haben sie gemerkt, oh, wie peinlich, was für eine Schande. Dann hätte Gott sagen können, so, jetzt seht ihr mal, was ihr angerichtet habt. Ihr habt mir misstraut, ihr habt euch gegen mich aufgelehnt, ihr denkt, ihr kommt ohne mich klar. Jetzt könnt ihr den Rest eures Lebens durch die Weltgeschichte nackt wandern. Bloßgestellt. Mit eurer Scham, mit eurer Schande, jeder wird lachen über euch. Das wäre doch möglich gewesen, oder nicht? Er hätte das doch machen können. Er hätte doch sagen können, so, wir haben ein Problem, es ist was passiert, ihr müsst raus aus dem Paradies und mir ist es jetzt alles egal mit euch. Ja? Seht ihr mal, was ihr davon habt. Stattdessen zeigt sich Gottes Fürsorge für sündige Menschen. Gott möchte uns nicht bloßstellen. Gott möchte uns nicht erniedrigen. Er sorgt für sündige Menschen. Und das ist wichtig für dein Gottesbild. Was hast du für eine Vorstellung von Gott? Von dem, der mit dem Finger zeigt und sagt, ja, guck mal, das hast du nun davon. Hast du so eine Vorstellung von Gott? Oder hast du die Vorstellung, der sagt, ja, jetzt musst du selber sehen, wie du klarkommst. Jetzt habt ihr es vermasselt. Jetzt lasse ich euch bloßgestellt und nackt durch die Weltgeschichte wandern. Vielleicht hat jemand so ein Gottesbild hier und Anteile davon sind wahrscheinlich fast in uns allen. Andere Christen haben uns bloßgestellt, andere Menschen haben uns bloßgestellt, Schulkameraden haben uns bloßgestellt, Arbeitskollegen haben uns bloßgestellt, mich auch. Schikaniert haben sie uns. Aber Gottes Wesen liebt dich in eine Offenheit und eine Vertrautheit hinein und er sorgt für dich, er bekleidet dich mit Güte und mit Gnade und mit Verständnis und er bedeckt deine Schande. Er beschämt dich nicht. Er sagt, ich will euch nicht beschämen und nicht erniedrigen. Sie hatten sich versteckt vor Gott, weil sie sich so schämten. Sie hatten sich hinter Gebüschen versteckt. Gott musste sie erstmal suchen. Aber er sagt, ich gebe euch Kleider. Gott näht irgendwie, ich weiß es nicht, ob er genäht hat, gestrickt hat oder was, Tierfelle aus Leder. Naja, wir nähen ja auch mit den Pfadfindern mit Leder. Da nehmen wir mal so Sehnen und stechen das durch. Irgendwie so hat Gott jedenfalls Kleider angefertigt. Um ihre Scham zu bedecken, um ihre Schande zu bedecken, um ihre Schuld zu bedecken. Das ist doch eine Fürsorge, ist doch eine Gnade für sündige Menschen, die uns entgegenkommt. Wo Gott sagt, es geht darum, sündige Menschen zu lieben. Ich möchte, dass ihr nicht beschämt und erniedrigt euch verstecken müsst. Ich möchte, dass ihr frei und dass ihr eure Scham bedeckt ist und eure Schuld bedeckt ist und eure Schande bedeckt ist. Trotz aller Auflehnung bei euch, trotz allen Misstrauens bei euch, trotz aller Grenzüberschreitung bei euch, möchte ich euch nicht aus meiner Gegenwart verstoßen, ganz aus meiner Gegenwart. Ihr müsst aus dem Paradies raus, aber ich möchte euch nicht aus meiner Gegenwart ganz verstoßen. Ich möchte euch weitersuchen. Und dann hat er ein Tier geschlachtet. Das zeigt uns auch, dass man nicht unbedingt, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, dass man nicht unbedingt zwangsweise Vegetarier sein muss. Gott erlaubt es, dass Tiere geschlachtet werden. Man darf Vegetarier sein, aber es ist kein Zwang. Und er benutzt diese Tierfelle zur Bekleidung. Ein Tier lässt sein Leben, damit die Schuld bedeckt ist durch diese Felle. So ist es mit Christus. Christus vergießt sein Blut, damit wir geschützt sind in seinem Tod vor Schande und Schuld. Er bedeckt unsere Schande und wir dürfen befreit vor Gott dastehen. Das noch zum Schluss im Neuen Testament. Wie nun durch die Sünde des einen Adam die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen Christus für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. 1. Korinther 15, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, Adam, so kommt auch durch einen Menschen Christus die Auferstehung der Toten. Und schließlich aus Offenbarung 5, Vers 8 bis 10, und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied. Du, Christus, bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Sie werden herrschen auf Erden. Christus ist derjenige, der unsere Schande bedeckt und unsere Schuld bedeckt. Er ist derjenige, der der neue Adam ist, der neue Mensch. Und in ihm sind wir in einer Erlösungsgeschichte, in einem Strom der Gnade drin. Und an diesen Zusagen, lass uns kauen, lass uns da uns öffnen für, lass uns damit gefüllt werden, indem wir sie lesen, indem wir sie auswendig lernen. Und manche werden sich erst später erfüllen, aber viele auch schon jetzt. Amen.